Ja, seid herzlich gegrüßt. Unser Glaube, ja. Die Frage, was glauben wir? So als Überthema, oder wie leben wir unseren Glauben aus? Was betrifft unser Glauben oder unseren Glaube? Das, was wir glauben. Wir haben gestern Abend aus dem 5. Buch Mose, dem sogenannten Lied Mose, ist auch das Lied des Lammes genannt, gelesen, denn den Namen Jahwes rufe ich aus, gebt Ehre. Manche Übersetzungen schreiben, gebt Größe, Raum unserem Gott. Der Fels, vollkommen ist sein Tun und alle seine Wege, ohne Ausnahme. Wir denken, was Paulus dann daraus nimmt, Römer 8, 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Paulus hat ja daraus geschöpft. Also, alle seine Wege sind recht. Wir haben gestern Abend uns gefragt, wenn wir so da sitzen, zurückblicken in unser Leben, Vergangenheit, können wir sagen, jetzt in diesem Augenblick, tatsächlich in meinem Leben waren alle Wege recht. Denn jeder von uns wollte doch Gottes Wege gehen, also sind die Wege recht, die er uns geführt hat. Da war manches auch krumm und schief und schräg, nicht? Manchmal konnten wir jubeln, wenn alles gut lief, und manchmal waren wir vielleicht zu Tode betrübt, wenn so manches völlig anders verlief, als wir es gerne gehabt hätten, nicht? Aber das Bekenntnis Mose, alle seine Wege, sie sind recht, daran gibt es nichts zu deuteln und zu hinterfragen, sondern ein unmissverständliches und klares Ja, dazu stehe ich. Manchmal haben wir Mühe, ja, dort, wo wir uns schuldig gemacht haben, wenn wir zurückdenken und sagen, da und da habe ich unüberlegt gehandelt, da habe ich falsch reagiert. Die Auswirkungen sind heute noch sichtbar. Vielleicht gibt es das nicht. Und jetzt soll ich sagen, alle seine Wege sind recht. Wir werden in diesen Tagen sehen, dass alles Böse letztendlich zur Ehre Gottes gereicht. Das ist fast wie ein Schock für manche Gläubige, wenn man das sagt, dass das zu unserem Glauben gehört. Das Bekenntnis, jedes Böse und alles Böse und ausnahmslos alles, wirkt zur Ehre Gottes mit, verherrlicht letztendlich Gott, macht seine Liebe erst recht offenbar und groß. Das kann man kaum annehmen. Ich konnte das viele Jahre nicht annehmen. Erst das Wort Gottes, das Fleisch gewordene Wort, also das in uns wirksame Wort, hat uns dann diese Dinge, also nehme ich an, bei jedem von uns doch manches verändert und erkennen lassen, es gehört zu unserem Glauben, zum Glauben, dass wir solches bejahen dürfen. Also dieses Bekenntnis des Mose, und alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug. Gerecht und gerade ist er. So einen Gott dürfen wir haben. Wir haben gestern das auch hervorgehoben. Im Unterschied eben zu diesen vielen, vielen Göttern und Götzen, die den Menschen was vorgaukeln, immer was fordern, die gefangen machen, die letztendlich allein lassen, die Schuldgefühle wecken über die Maße hinaus, die eine Wiedergutmachung nicht zulassen, wer den Göttern huldigt, von ihnen gefangen gehalten ist, das sagt Jeschua in Johannes 8, 44, das führt zum Tode, zum Mord. Also der Satan ist ein Menschenmörder. Das ist das Endziel des Teufels, seine Absicht. Er meint, das sei das Endziel. da er nicht weiß, meines Erachtens, dass letztendlich alles Böse und er selbst zur Ehre Gottes wirkt. Nicht? Also Gott lässt sich nicht lumpen. Wir haben es nicht mit Yin und Yang zu tun. Ein Kampf zwischen Gut und Böse auf einer horizontalen, nein. Gott steht weit darüber, unser Gott. Das glauben wir und bekennen wir. Weit, weit darüber, nicht? Ja. Also, die vielen Teraphim, diese Hausgötter, nein. Wir haben uns von ihnen losgesagt, oder ich nehme an, wir sind daran, uns von ihnen gründlich loszusagen. Wir haben gestern Abend auch hervorgehoben, dass er der Gott der Lebendigen ist, der Lebenden. Lukas 20, 38, in ihm leben alle, sagt Yeshua. Nicht? Den Sadduzäern gegenüber, die ja an keine Auferstehung glaubten, die Sadduzäer-Sekte war ja sehr radikal und sie wollten Yeshua aus der Welt schaffen. Er passte ihnen nicht, weil er immer von diesem lebendigen Gott sprach, der, für den alle leben, das heißt alle zum Leben geführt werden, über seinen gesalbten Maschiach, den Messias, den vorher bezeugten und verheißenen. Und die Sadduzäer-Sekte war die schärfste Gegnerin Yeshuas. Sie wollte ihn weghaben. Nicht? Ja, also wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun, für den alle Menschen leben. Schon sagt Yeshua selber, sagt, dass Mose schon von seinem Vater gezeugt hat beim brennenden Dornbusch und damit angedeutet hat, dass sein Gott und Vater Yeshuas lebt, Gott des Lebens ist. Ihr Lieben, ich freue mich auch an diesem Morgen, dass ich nun auch nach vielen Jahren des Ringens und Kämpfens, eben in den letzten Jahren, zu diesem lebendigen Gott kommen durfte. So wie auch ein Paulus, so wie viele andere, nicht? Und wir ihm alle Ehre geben dürfen, weil daraus viel Segen strömt, Erquickung für das eigene Herz, Festigkeit im Leben, Zuversicht, all das strömt aus dieser Fülle des Vaters, der Vater aller Vaterschaften ist. Und Yeshua hat uns den Vater gezeigt. Er ist uns zum Weg geworden hin zum Vaterherzen, damit wir ihn anbeten und verherrlichen, so wie er es auch gemacht hat. Nicht? In allem ist er uns Vorbild geworden auf den Vater hin. Nun, ja, haben wir noch hingewiesen gestern Abend, dass ja die Erstlinge, da er ein Gott der Ordnung ist und anhand von Römer 5, 14 und folgenden Versen darauf hingewiesen, wie er nun die Erstlinge herausruft, die einmal herrschen sollen mit dem Sohn. Der Vater hat sie erwählt vor Grundlegung der Welt, ruft sie heraus. Ihre Hauptbestimmung ist die, einmal mit dem Sohn zu herrschen. Die Wiederherstellung in den kommenden Zeitaltern ist ja auch schon längst bekannt. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 2 und 3, die Welt herrichten. Das ist eine riesen Arbeit. Engel herrichten, Welt richten, Engel richten. Römer 8, 20 und folgende, die ganze Schöpfung in die Stellung der Söhne Gottes bringen, quasi in die Stellung der Erstlinge in Bezug auf die Gotteserkenntnis und Verherrlichung und Anbetung. Ja, das sind gewaltige Ziele, die sich dieser wahre, lebendige Gott, für den alle leben, der Gott Israels, der Gott unseres Heilern, Yeshuas, vorgenommen hat. Und als Erstlinge sind wir nun dran. Jetzt hier auf Erden sind wir jetzt dran, weil wir jetzt leben hier auf Erden. Und Generationen von uns sind schon überall welche herausgewählt worden, weil er sich zum Ziele gesetzt hat, der Vater, dem Sohne, eine Leibesgemeinschaft, oder wie wir das formulieren, aus Juden und Nationen heraus zu erwählen. Und also buchstäblich können wir manchmal im stillen Kämmerlein jubeln und fast tanzen, wenn es nicht anstößig wäre, über diese Tatsachen, die uns im Wort geoffenbart sind. Darum wollen wir ja auch in diesen Tagen, liebe Geschwister, es so halten wie Paulus, der auch im Glaubensgehorsam stand, was er in Römer Kapitel 1, in den Versen 11 und 12 etwas schreibt. Also Römer Kapitel 1. Es ist ja nichts Neues, was ich hier vorne sage, es ist ja allbekannt, aber wir wollen das zur Ehre Gottes und auch als Ermutigung immer wieder gerne sagen. Da hat ja Paulus diesen Gläubigen von Rom geschrieben: Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile. Etwas von dem ganz einfachen Geschenk, das der Vater mir geschenkt hat, damit ich es nicht für mich behalte, sondern weitergebe. Um euch zu befestigen, weil wir es hier auf Erden nötig haben, befestigt zu werden, weil wir immer wieder unsicher werden, geplagt werden, verunsichert werden. Und so sagt Paulus, das heißt aber, er betont das sehr schnell und ich finde das wunderbar, um bei euch mitgetröstet zu werden. Mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, nicht? Den Glauben, der in dem anderen ist. Ist das nicht sonderbar? Ich habe früher als Katholik, als ich sowas las, habe ich überhaupt nicht verstanden und dachte, Paulus ist nicht ganz bei Trost, denn es gibt nur einen Glauben, den der katholischen Kirche. Und das ist der allein selig machende Glaube. Und wer nicht darin ist, ist nicht gerettet, Punkt, Schluss. Das ist das Dogma der katholischen Kirche. Und jetzt höre ich den Paulus sagen, jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen, ja, da kann man ganz schön unsicher werden. Gibt es denn verschiedene Arten von Glauben nicht? Es geht ja hier um die Erkenntnisfrage. Und Paulus wusste, die Liebe steht über jede Erkenntnis. Dann ist man gottgemäß. Das ist dann ein Zeichen, dass der Geist Gottes in uns wohnt, wenn wir die Liebe Gottes in uns haben und die wirksam wird, wenn nicht die Rechthaberei und Erkenntnis im Vordergrund steht, sondern immer die Liebe. Immer die Liebe. Zuerst mal. Also durch den Glauben, der in dem anderen ist, geistliches Mitteilen, Befestigen, einander zum Trost und zur Ermutigung sein. Ihr Lieben, das soll eigentlich der Sinn solcher Zusammenkünfte ja auch sein. Sonst hätte ja alles keinen Zweck. Dann bliebe am besten jeder daheim in seinem Kämmerlein oder in den Seinigen und was soll's. Wenn ich mich dann nur immer ärgern muss, wenn wir uns aneinander nur ärgern, vor lauter Rechthabereien, ach du liebe Zeit, dass wir nach einer Woche ganz kaputt heimgehen, nee, das wäre ja nicht der Sinn. Also ich möchte uns auch einladen, in diesen Tagen, liebe Geschwister, gerade diese paulinischen Worte ganz fest zu beherzigen, denn es sind eigentlich gar nicht paulinische Worte, sondern es sind die Worte des himmlischen Vaters, die Jeschua vorgelebt hat. Und Paulus ist es auch gegeben worden, das zu erkennen und darin zu wandeln. Und so möge es auch bei uns sein. Den Philippern schreibt Paulus auch sehr schön, Philipperbrief, Kapitel 1, die Verse 25 und 26. Kapitel 1, Verse 25 und 26. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überströme in dem Maschiach Jeschua durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Also, ihr Lieben, die Gemeinschaft von Gläubigen in dem Jeschua, in dem von Gott Gesalbten, in dem Maschiach, befestigt und fördert die Freude im Glauben. Dass unser Glaube in Freude gelebt werden kann. Dass in Freude geglaubt werden kann und lässt uns überströmend rühmen in dem Maschiach Jeschua, wie wir es vorhin ja auch getan haben. In Apostelgeschichte Kapitel 16 schreibt Paulus im Vers 5, die Herausgerufenen nun, Entschuldigung, nicht, also Lukas schreibt das, nun wurden im Glauben befestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Das waren jetzt andere Umstände als heute, aber auf jeden Fall, sie wurden im Glauben befestigt. Ihr Lieben, auch diese Woche möchte eigentlich das erbringen, dass wir im Glauben ermutigt sind, dass wir in unserem Glauben befestigt werden, dass wir erkennen, was wir überhaupt haben, wer wir sind und was uns geschenkt ist und wie wir darin noch wachsen können. Das ist eigentlich Sinn und Ziel dieser Woche mit dem Hauptthema der Glaube oder unser Glaube. Nun, es ist ja so, tragisch oft, und wir kennen das ja alle, und es wird immer verrückter in unseren Tagen, wie sich Gläubige heftig auseinandersetzen und wie oft mit Vorurteilen und Rechthaberei kleine Gemeinschaften nochmals gespalten werden. Ich denke, wer Jeschuas Glauben in sich hat, den Glaube Jeschuas in sich hat, nicht so glaubt wie Jeschua, seinen Glauben in sich hat und diesen Glauben vertieft und auch glaubt, dass der Vater allein durch die Gnade über Jeschua uns gerufen hat und wir so gerechtfertigt sind, nicht? Wir sagen, die sogenannte Rechtfertigung allein aus Glauben über Golgatha, weil der Vater das so bestimmt hat, wer das doch glaubt, der ist mir eigentlich Bruder, ist mir Schwester. Ich denke, von einem solchen Menschen sollte ich mich nicht trennen. Natürlich, wenn der andere das tut, was kann ich dafür? Da kann ich vielleicht gar nichts dafür. Aber von uns aus, sage ich jetzt mal, da wir glauben, dass alles vom Vater gewirkt ist und gewollt ist und ihm alles zum Besten dient, selbst das Böse zur Ehre des Vaters gereicht, wie wir in diesen Tagen noch ein bisschen darstellen wollen. Und wenn ich glaube, dass ich so gerechtfertigt bin aus Glauben allein, wie ja Paulus das im Epheserbrief, wie wir das auch immer wieder sagen, wenn wir doch das glauben, wer das glaubt, von einem solchen Menschen, meine ich, darf ich mich nicht trennen, weil ich dann Gottes Liebe verletze, störe und zerstöre, mich schuldig mache, mich daran vergreife, so meine ich. Paulus definiert es ja so schön im Epheserbrief Kapitel 2, davor spricht er von der großen, überschwänglichen Liebe des Vaters, nicht? Was er uns in Jeschua nun geschenkt hat und sagt dann, Vers 8, Epheser 2, 8, denn aus Gnade, durch Begnadigung, könnte man übersetzen, aus reinster Liebe des Vaters seid ihr errettet worden. Es war der Plan und die Absicht des Vaters, heißt ja Gnade, nicht? Und unverdient, keiner hat einen Cent bezahlen müssen dabei oder vorweisen müssen, durch Glauben. Auch das Vertrauen wurde in unser Herz gelegt. Und das nicht aus euch, es ist die Gabe des Gottes Israels. Nicht? Es ist seine souveräne Gabe, sein souveränes Handeln. Das ist die höchste Anbetungsform und Ehre, die wir dem Vater erbringen können, wenn wir das bejahen und akzeptieren und nicht hinterfragen oder ausdeuteln und umdeuteln. Und das nicht aus euch, oh, als ich das verstand, welch eine Entlastung, so ein Glaube habe ich noch nie gehört früher. Wir werden ja heute Abend und in den nächsten Abenden etwas über Ökumene und Sakramente reden, weil das ja wieder sehr aktuell ist ja immer aktuell. weil der Katholik versteht unter Gnade Sakrament, die Rettung durch den Priester. Und das lehrt die katholische Kirche auch so, es gibt keine Rettung durch Gnade, aber Gnade Sakrament, durch die Handlung, das Ritual des Priesters. Verstehen, wenn man das so versteht, Gnade ist gleich ein Ritual, dem du dich unterziehen musst. Und dann bist du Kind Gottes für immer und ewig. Natürlich geht es schon durchs Fegfeuer, muss schon den Geldbeutel ein bisschen dünn machen. Aber irgendwann, nicht? Ja. Und dann lese ich solches, da wird mir dieser Gott groß gemacht. Natürlich, wir werden sehen, die katholische Kirche hatte ja damals eine Absicht, los von diesem Gott der Juden, nicht? Und dann spielt man selbst Gott. Das ist ja ganz klar, das ist ja immer und überall so, nicht nur in der katholischen Kirche, auch in vielen Kreisen, die wir kennen, ist das sehr ähnlich, in abgeschwächter Weise, letztendlich. Aber wie gewaltig ist unser Gott, gerade sind seine Wege, nicht aus euch, sein Geschenk an uns ist es. Kann ich das annehmen? Hey, dann bin ich aber dann ganz klein. Wenn ich das bejahen kann, werde ich ganz, ganz klein. Ganz klein. Und dann werde ich Gott anbeten und verherrlichen aus dieser Kleinheit heraus, weil mir der ganze göttliche Reichtum geschenkt worden ist. Ich werde ihn anbeten, verherrlichen, ihm treu sein durch dick und dünn. Dann werde ich nicht mehr Gott irgendwie beachten und von ihm reden, damit ich nicht in die Hölle komme oder damit es mir irgendwie gut geht oder irgendwelche menschlichen Scharmützel. Menschliche Scharmützel werden da keine Bedeutung mehr haben. Nicht aus Werken, wenn man das so ausspricht, damit niemand sich rühme, kein Fleisch, kein Schnicks von Rühmen, alles er, mich, der sich geoffenbart hat. Denn wir sind sein Gebilde geworden, in dem Maschiach Jeschua geschaffen zu guten Werken. Das folgt danach, das ist klar. Die Frucht des Geistes kennen wir ja alle, wir werden auch davon reden. Die der Vater selbst zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln, so wie der Sohn gemäß seinem Auftrag gewandelt ist. Also ich denke, liebe Geschwister, bin ich fest überzeugt, wir dürfen uns von solchen Geschwistern, die solches auch glauben und bekennen, nicht lösen. Anders ist es natürlich von Organisationen, die diese rechtfertigende Gnade leugnen. Sagen wir ganz offen wie die katholische Kirche, die sie verdammt bis heute. Natürlich verachten wir keinen Katholiken, um Himmels Willen, das meine ich dann nicht. Im Gegenteil, da gibt es vorbildliche Menschen, da könnten wir aufschauen, nicht? Das ist keine Frage. Aber ich meine institutionsmäßig oder auch vor Ort, was Ökumene angeht, Vertreter dieser Organisation, da kann ich keine Gemeinschaft haben. Auf menschlicher Ebene ja, aber nicht glaubensmäßig. Da sagt dann die Bibel ganz klar, da sondert euch ab. Weil hier geht es um die Verletzung des Wesens Gottes. Denn hier wird das Wesen Gottes schlecht gemacht, verteufelt, ganz fromm und versteckt. Da kann ich nicht mitgehen. Aber innerhalb derer, von denen ich doch weiß und ich kenne, dass sie die rechtfertigende Gnade allein aus Glauben hochhalten, und bemüht sind darin doch auch zu wachsen, wie ich auch, da darf ich mich, ich sag mal, um Himmels Willen ja nicht trennen von mir aus, weil ich dann in einer so unvorstellbaren Weise mich zum Gott mache, nicht? Und meine, wer nicht so erkennt wie ich, der hat keine Existenzberechtigung im Haus Gottes, oder wer nicht so denkt wie ich, der denkt nicht wie Gott. Ja, im Himmel, ich kann doch nicht sagen, wer nicht denkt wie ich, der denkt nicht wie Gott. Wer bin ich denn? Ja, aber das kommt oft so rüber, das erleben wir ja auch laufen. Das wollen wir nicht tun. Im Psalm 74, da sagt uns der Psalmist etwas sehr Schönes im Vers 2, da ruft er, gedenke an deine Gemeinde, deine Erwählte, die Erwählte. Es gibt nur eine Erwählte. Nicht? wenn wir das weiblich nehmen, feminin. Die Erwählte, innerhalb der Erwählten oder der die Erwählte, kann man auch dann in der Mehrzahl sagen, innerhalb dieser Erwählten gibt es unterschiedliche Körperschaften im Laufe dieses Zeitalters, klar. Aber der Psalmist ruft, gedenke an deine Erwählte, die du erworben hast von alters her, vor alters her, erlöst zum Stamm deines Eigentums. Das ist ein Ausspruch, dieser Vers 2 vom Psalm 74. Das heißt eigentlich, gedenke deines Erbes, das, was du dir zum Erbe gemacht hast, was einmal dein Erbe sein soll, oder die deine Erben sein sollen, die dich als Erstlinge beerben, nicht? Da bittet der Psalmist, o gedenke daran, denn als der Psalmist das schrieb, da wusste er, dass der himmlische Vater sie ins Gericht gegeben hatte. Und als sie so im Gericht drin saßen, da schrien sie zu ihrem Gott und Vater. O gedenke, du hast uns doch erwählt. Was ist mit uns passiert, nicht? Ja, und Mose schreit im zweiten Buch Mose, Kapitel 4, wird ja das dann, oder ist das ja auch vertieft in den Versen 22 und 23. Und du sollst zum Pharao sagen, sprach Gott zu Mose, so spricht Jahwe, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Das ist die Erwählte, nicht? Niemand anders. Es geht ja hier immer um den Erstling, zum Segen für alle anderen dann. Aber als erstes, das Erbe, die Erstlinge, die Auserwählten, die er zuvor erkannt hat, die er gerufen hat, die er gerechtfertigt hat, nicht? Immer die, das sind die, das ist die Erwählte. Lass meinen Sohn, er nennt seine Erwählte auch Sohn, manchmal braucht, gibt ganz unterschiedliche Bilder und Bezeichnungen, damit er mir dient. Wem dient der Erwählte, der die Erwählte oder die Sohnschaft Gottes? Sie dient allein diesem Gott. Deswegen kam ja Joshua, um uns das wieder beizubringen, uns darin zu lehren. Johannesbrief wird das so schön dargestellt. Diesen Text kennen ja auch alle im ersten Johannesbrief. Verstehen Sie, wir, liebe Geschwister, darum ist ja das nicht egal, wie wir als Gläubige miteinander umgehen. Das ist sehr wichtig, wenn wir immer diesen Beziehung sehen, wie, was Gott meint und wen er meint. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 13 und 14, sagt uns ja der Apostel, wir wissen, dass... Kapitel 5. Kapitel 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Tja, wozu ist er denn gekommen? Um uns Verständnis zu geben, oder der uns Verständnis gegeben hat, damit wir den himmlischen Vater, den Wahrhaftigen, erkennen. Nicht? Auch seine Pläne. Ja, ihr Lieben, wenn mich jemand so hineinnimmt als Vertrauter in seine Heilsabsichten, in die intimsten Dinge seines Wesens und seiner Absichten, ja, wer bin ich dann? Und wer ist dann jeder andere, jeder Einzelne, der damit hineingenommen ist? Das heißt Respekt. Respekt. Also er hat uns Verständnis gebracht über den Wahrhaftigen, den Lebendigen, den wahren Gott. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Yeshua, HaMashiach. Er ist ja uns Weg geworden hin zum Vater. Denn dieser ist der wahrhaftige Gott. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Nicht? Also, Yeshua hat uns über den Vater geoffenbart, klar ein Zeugnis abgelegt. Vor allem im Johannesevangelium ist uns das Wesen des Vaters völlig dargestellt, wie Yeshua sein Verhältnis zum Vater. Und das soll unser Verhältnis sein, weil wir mit hineingenommen sind. Und Paulus sagt ja im 1. Korintherbrief, auch eine sehr bekannte Stelle, die hat mich auch mal umgehaut. Also wenn man die Stelle so liest, Vers 9 von Kapitel 2, 1. Korinther 2, 9 und 10, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Puh, wer bin ich? Wer ist mein Bruder, meine Schwester, die das auch bekennen können? Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben oder die er zur Liebe fähig gemacht hat, die er erwählt hat, könnten wir sagen. Uns aber hat Gott es geoffenbart. Ja, du liebe Zeit, wer bin ich, dass ich mit dabei sein darf? Durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Also durch sein Wort. Geist ist auch sein Wort, Wort ist auch sein Geist. Nicht? Also ihr Lieben, und im 5. Buch Mose, Kapitel 7, auch eine bekannte Stelle, sagt Gott frei und frank dem erwählten Volk Israel: Dich hat Jahwe, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk, als Erbe gehörst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Und da gehören wir dazu. Da gehören wir dazu. Weil es gibt keine Scheidung. Gott bleibt sich treu. Treu. Durch die ganze Heilsgeschichte durch. Seine Erstlinge werden immer seine Erstlinge sein, aus seinem erwählten Volk. Nie andere, nicht? Da gibt es keine Scheidung. Da wird uns Gott so groß, so gewaltig, so umfassend groß, und auch unsere Stellung wird uns dabei bewusst gemacht. Und er sagt gleich, er betont die Gnadenwahl, die Erwählung. Nichts aus Werken, sagt er hier ganz klar. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat Jahwe sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr habt kein Verdienst, Israel, nicht? Nix, reinste Gnade. Also hier wird die Gnade voll geoffenbart, schon in den ersten Büchern der Bibel. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe Jahwes zu euch. Das greift dann Paulus im Epheserbrief wieder auf. Nicht? Was hier Grund gelegt ist. Die Gnade. Gnade allein. Das wiederum eben erinnert uns daran, liebe Geschwister, dass wir hohen und tiefen Respekt vor jedem Bruder haben, vor jeder Schwester, die an die rechtfertigende Gnade allein aus Glauben glaubt, deren Glaube auch so ist, dass sie glauben, dass die Liebe Gottes über allem, aber wirklich über allem und über allem wirkt, dass wir nichts zu rühmen haben. Schon damals nicht, unsere Väter im Glauben hatten nichts zu rühmen, nicht? Es gab nichts zu rühmen, es gibt nur eins, zu rühmen den himmlischen Vater. Und Jeschua kam, um uns zu zeigen, wie wir ihn rühmen sollen. Hat uns frei gelöst, erkauft über Golgatha, damit wir ihn wieder frei rühmen können, dass wir diese Gnade erheben, rühmen. Darum sagt Mose in seinem Lied: Macht diesen Gott groß, denn er ist der Gott der Gnade und Begnadigung. Ihn macht groß, nicht die Götzen und Götter. Hütet die Götzen, euch vor Götzen und Göttern. Hütet euch vor jedem, der irgendwie menschliches Machwerk rühmt, der da Statuten aufstellt und die Menschen daran bindet. Hütet euch davor. Weg, rennt davon. Das ist Sklaventum. Das ist Sklaventum, Heidentum, Götzendienst, Menschenwerk, Dämonenwerk. Ihr seid frei, ihr seid der Welt zur Freiheit als Erden. Und wenn ich das dann sehen darf, dass so viele doch, weil sie erwählt sind, dran darin wachsen, wie ich auch, dann möchte ich es nicht wagen, einem von diesen seinen Glauben abzusprechen, wenn er noch nicht so weit ist. Jetzt sage ich nicht wie ich, sondern wenn der eine mit seinem, wie Paulus sagte, jeder in seinem Glauben einander dient. Es muss ja jede Aussprache, jeden Austausch Freude wecken, nicht? Ich muss mich freuen können an meinen Bruder Helmut, wie er glaubt und dies darstellt, da freue ich mich für ihn und mit ihm. Vielleicht, wenn ich es nicht nachvollziehen kann, das ist doch nicht die Frage, nicht? Ich freue mich am Glauben der Schwester sowieso und des Bruders sowieso. Das ist ja der Sinn des Zusammenkommens all derer, die wissen, dass sie erwählt sind. Dass sie Sohn sind, nicht? Dass sie unvorstellbar begnadigt und beschenkt sind für die kommenden Zeitalter, um die Engelwelt zu richten, Engelwelt und die ganze Schöpfung in die Freiheit der Söhne Gottes zu bringen, nicht? Das ist das große Ziel des Vaters. Aus dieser Gesamtgemeinde Israel hat er, der himmlische Vater, eine bestimmte Zahl, ein Überrest aus Juda und aus den übrigen 10 Stämmen der Nationen, bestimmt Leibesglieder Jeschuas zu werden. In Johannes Kapitel 6, Vers 43, auch eine wunderbare, außerordentlich große Darstellung, da sagt Jeschua selber, dass es so ist und sagt, niemand kann zu mir kommen. Niemand, wirklich niemand, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und das sagt hier Jeschua zu wem? Zu den Juden, nicht zu den Heiden. Verstehen wir? Zu den Juden, zuerst mal. Ich meine, niemand kann man auf alles ausdehnen. Ganz klar, wenn wir an die rechtfertigende Gnade denken, die von Gott her als Gabe geschenkt ist, ist ja ganz klar. Sind alle gemeint, aber hier spricht er zuerst mal zu den Juden. Der Vater, der mich gesandt hat, oder auch der Vers 65, als es da Auseinandersetzungen gab, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Natürlich erhebt sich hier gleich Protest bei solchen, die im Bibellesen Anfänger sind. Ja, das höre ich immer wieder, habe ich auch erlebt. Also das ist ein ungerechter Gott. Da zieht er einige zu Jeschua, die kommen zu Jeschua und die haben Vergebung der Sünden und werden hineingenommen in die Geheimnisse Gottes und die anderen, die lässt er draußen stehen. Also mit einem solchen Gott will ich nichts zu tun haben. Das ist ein Rassist. Ja, natürlich, wenn ich so einzelne Stellen herauspicke, muss ich ja diesen vom irdischen Denken her und dem Weltdenken her zu diesem Schluss kommen. Darum ist es ja wichtig, dass wir die Gesamtschrift versuchen zu verstehen, was Gott im Gesamten geoffenbart hat. Und ja, wir wissen ja, wir kennen ja die Endziele, sind ja hier in diesen Kreisen ja nicht neu. Und von daher gesehen wissen wir, es ist ein Gott der Ordnung, er geht Schritt für Schritt. Das sind Leute, die er aus Juda nun herausruft als Leibesglieder für seinen Sohn. Und dann kommt der andere Teil dran. Das sagte Jeschua in Johannes 10 selber. Ich bin gekommen, nicht nur für diese 2 Stämme, sondern für alle 12 Stämme. Ich muss sie zusammentun. Und das macht der Vater. Jetzt holt er sich ein Überrest aus Juda zur Leibesgemeinde und einen größeren Rest aus den der gewaltigen Nachkommenschaft der 10 Stämme, die verstreut sind in der ganzen Welt, vor allem in Europa und Amerika. Was viele mit Entsetzen nicht zur Kenntnis nehmen wollen, aber auch das akzeptieren wir, das ist keine Frage. Denn Lukas und Paulus bestätigen diese Tatsache, dass Gott doch wunderbar so vorgeht. Nämlich Paulus im Römerbrief, Kapitel 11, 25, das ist ja schön, eine bestimmte Zahl, ruft Gott jetzt aus Juden und aus den 2 Stämmen und den 10 Stämmen, weil er ja nie von seinem Erbe weggeht, das ist sein Erbe, das er erwählt hat, er wird nie andere hinzunehmen für seine gewaltigen Aufgaben. Also, ich möchte nur gerade Römer 11 daran erinnern, Vers 25, und da sagt Paulus, ich will nicht, liebe Brüder, dass ihr das nicht wisst. Das gehört zur Verkündigung, immer wieder zur Verkündigung. Ich will nicht, liebe Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Da schreibt er ja öffentlich an die Gemeinde in Rom. Nicht? Es ist ein Geheimnis gewesen für viele. Jetzt ist Schluss mit Geheimnis. Jetzt muss es gepredigt werden. Die Zeit ist angebrochen und sagt, damit niemand eingebildet, da kommt, das gefällt mir, dieser Satz da, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Aber wir haben so viele kluge Menschen innerhalb der gläubigen Kreise, die das mit Radikalität ablehnen und meinen, sie seien klug. Und Paulus sagt eben nicht, sei nicht klug im falschen Sinn, sondern Verstockung, Verhärtung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl auch der anderen aus den Nationen eingegangen sein wird. Und dann wird ja ganz Israel errettet werden, schreibt er. Oder Petrus und Jakobus und die Brüder in Jerusalem, Apostelgeschichte 15, auch nicht unbekannt, betonen das auch, nicht? Apostelgeschichte 15, ganz wichtige Aussage. Ach ja, sagt Jakobus, Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat jetzt. Hoppla, nicht? Israel, Juda wird verstockt, eine Auswahl kommt zum Glauben, aber jetzt geht er zu den Nationen, zu den Nachkommen der 10 verlorenen Stämme, verloren Anführungszeichen, für Gott ist nichts verloren, ja. Aus den Nationen, zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und das sind solche, die zum Erbe gehören, weil er weicht nicht ab von seinen Bündnissen, von seinen Wegen. Apostelgeschichte 15, 14 und 15. Nicht? Also das sind gewaltige Aussagen. Eben auch Lukas hat ja die Apostelgeschichte geschrieben, Kapitel 2, Vers 47 wird uns berichtet, auch eine wunderbare Aussage. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk, Jahwe aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten und nicht mehr und nicht weniger. Aus jeder Generation, bis die Zahl voll ist, die gerettet werden sollten. Wenn wir alle Parallelstellen oder Angaben danach schauen, da staunen wir, ihr Lieben. Zum Beispiel Apostelgeschichte 4,4, da heißt es, viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, das fleischgewordene Wort, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Viele, nicht alle, die es gehört hatten. Aber Gott wusste, wen er dazu erwählt hat, Leibesglied des Jeschuas zu sein. Das sind gewaltige Aussagen. Auch Apostelgeschichte 10, 28. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling, Stammesfremden heißt es eigentlich, anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Warum? Gott hatte beschlossen, dass einer aus den Nationen, dieser Cornelius, ein Gottesfürchtiger, auch jetzt hinzukommt. Jetzt holt er langsam die aus den Nationen hinzu, nicht? Jetzt zuerst aus Juda. Und jetzt geht Paulus hinaus, Petrus wird als Erster darauf, der musste als Erster auch darauf hingewiesen werden, er war ja quasi das Sprachrohr. Und er war auch manchmal schwer von Verständnis. Wir erinnern uns daran, als Jeschua sagte, er müsse hinaufgehen nach Jerusalem und müsse dann leiden und sterben. Da hat Petrus ihm Vorhaltungen gemacht und gesagt, das sei ferne, niemals wirst du sterben. Ach, das wäre mir jetzt noch was. Und er sagt ihm, Jeschua, geh hinter mich, Satan. Denn du denkst nicht, wie Gott denkt. Das musst du noch lernen. Du denkst, wie Menschen denken. Die denken wie Satan, nicht? Heißt das indirekt. der Mensch, der gefallene Mensch, geht in den Ordnungen des Teufels, auch wenn es manchmal recht gute Ordnungen sind, weil Gott die Hand immer drüber hält, dass es nicht so weit geht. Ja, Petrus war aber demütig, war bereit zu lernen. Und er muss jetzt lernen, er hat sich zwar geweigert, in das Haus eines Nichtbeschnittenen gehen zu müssen, aber der himmlische Vater hatte vor Grundlegung der Welt auch diesen Cornelius, der gehörte ja auch mal zu Israel, seine Vorväter. Und jetzt holt er ihn aus den Nationen zurück. Er war ja inzwischen ein Gottesfürchtiger geworden. Er betete den Gott Israels an, aber war nicht beschnitten. Aber, und er holt ihn. Und Petrus muss gehen. Und Petrus weigert sich. Und das gehört sich doch nicht. Doch, jetzt rufe ich mir ein Volk aus den Nationen. Nicht? Geh. Und dann hat es einen Aufstand gegeben in Jerusalem. Wenn wir das lesen da, die waren entsetzt, die Brüder, und er sagt, Herr Petrus, ich konnte dem Willen des Vaters nicht entgegenstehen. Ich musste gehen. Und dann hat er es bestätigt durch seinen Geist. Damals war der Übergang, das Kennzeichen war das Zungenreden, nicht die Zungenbotschaft. Das war im Übergang notwendig, weil wir hätten sie es jetzt so praktisch verstehen können, sollen, nicht? Also wenn, ich lese immer wieder gerne mal diese Geschichte nach, dieses Ereignis, nicht? Was war das damals? Und der arme Petrus, ich kann mir vorstellen, wie die über den hergefallen sind, nicht? Also mit seinem sanguinischen Temperament vermutlich. Und Petrus verteidigte sich, Kapitel 11. Aber Gottes Geist war da und hat schließlich die Herzen der anderen strengen, beschnittenen Messiasgläubigen auch geöffnet, dass sie nun verstanden. Und darum kommt Jakobus zu dem Schluss, aha, als Paulus dort in Jerusalem war und Silas und die anderen, ach so, dann hat Gott jetzt nach seinem Willen solche aus den Nationen gerufen. Und damit stimmen ja die Worte auch Jeschuas in Kapitel 10, Johannes 10 überein und die Prophetie des Kaiphas, dass er die Zertrennten, als Erwählte, nun zusammenfügt, dass beiden ein Überrest. Und das sind die Glieder des Leibes Jeschuas, mit denen er, wie das Jakobus das sehr schön sagt, zuerst eben diese sammelt aus beiden, eins macht in Jeschua dem Haupt aus zwei Hölzern eins, und dann wird ganz Israel errettet, damit die übrigen kommen werden, die übrigen Menschen und alle von den 12 Stämmen, über die oder auf denen sein Name ausgerufen ist. Also eine wunderbare Ordnung. Wäre eigentlich so einfach, so gewaltig, so großartig. Und daraus erkennen wir, wer wir sind und wer unsere Brüder und Schwestern sind. Was für ein Glaube wir eigentlich haben. Und haben wir Respekt. Und ich möchte schließen, liebe Geschwister, sollte es sein, ja, dass wir herausgefordert sind, helfen wir uns darin, dass wir nicht zu weit gehen. Ich meine, wir sollen Dinge beurteilen, prüfen. Und wenn wir aus heiterem Himmel verteufelt werden und selber nicht genau wissen, was dahinter liegt, das tut weh. Vor allem, wenn dir gestern ein Bruder noch Bruder sagt und dich in die Arme nahm und morgen von hinten ein Messer in den Rücken steckt. Ja, das tut schon weh, nicht? Ich meine, das passiert jedem von uns, kann das passieren, nicht? Früher oder später. Dann finden wir uns doch sofort in all diesen Aussagen, ich sage im Fleisch gewordenen Wort, für uns lebendig geworden, in uns wirksam, finden wir uns darin, trösten wir uns darin, freuen wir uns darin. Denn das, was wir in der Liebe Gottes, in seiner Erwählung sind, kann niemand wegnehmen. Verstehen wir? Aber wenn man das weiß, dann kann doch viel geschehen um uns herum. Letztendlich sterbe ich ja ganz allein und ich sterbe in Gott. Und das kann niemand nehmen. Also was soll ich mich denn ereifern? Lassen wir, selbst wenn wir ganz allein wären zum Schluss. Dafür sorgt ja Gott auch, dass wir ziemlich allein sein werden. Aber wir haben ja alles in ihm. Und Paulus sagt ja dann in Römer Kapitel 8, in der letzten Passage, dass uns ja nichts und niemand von Gott trennen kann. Also das Es lohnt sich, Römer 8 immer wieder zu lesen. Für mich ist dieses Kapitel sowieso ein laufendes Gebet. Früher bin ich mit dem Missale in die Kirche gegangen. Jeden Sonntag hatten wir ein dickes Missale. Messbuch, den Schott. Die deutsche Ausgabe Schott. Vielleicht kann sich noch jemand erinnern. So in die Kirche. Es war ein Stolz, wenn man als Junger nach der Firmung bekam man den Schott bei uns. Oh, das war was mit dem dicken Schott. Da war immer auf der einen Seite alles Lateinisch, auf der anderen Seite Deutsch. Ganz früher war alles nur Latein. Aber es war, man hatte den Schott. Ja, man wusste, ich gehöre zur alleinselig machenden Kirche. Und das kann mir niemand nehmen, wenn ich mich dem Priester laufend brav unterordne. Gehorsam bin dem Priester auf Leben und Tod, kann mir niemand was antun. Nicht? Und heute spazieren wir mit dem Wort Gottes nicht mehr so, sondern doch im Herzen. Nicht? So gut wir können. Und dann verstehen wir auch des Paulus Worte eben. Niemand. Was sollen wir nun hierzu sagen, sagt Paulus, nachdem er von der Erwählung, von der Erbschaft, von der Auswahl, von der Sohnschaft Israels, in der wir gehören, spricht. Da sagt er, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Doch niemand. Piano, piano. Alles wird klar werden zu seiner Zeit. Also, es lohnt sich keine Ereiferung und es lohnen sich keine falschen Reaktionen und Handlungen. Sie lohnen sich eigentlich nicht. Das heißt natürlich nicht, dass wir oft im Alter praktisch um der Ärgernisse willen oder um Klarstellungen willen eine Einstellung haben müssen oder etwas sagen müssen, reden müssen, handeln müssen. Das ist dann praktisch nicht immer ganz so leicht. Verstehen wir? Aber wir tragen im Herzen die Gewissheit, wir gehören zu dieser Erwählten. Und Gottes Wege sind gerade und recht. Er geht nicht weg von seinen Bündnissen und von denen, die zu seinen Bündnissen gehören. Ihnen wird als zuerst der Messias geoffenbart. Keine Frage. Also wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn um unseretwillen für uns hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alle? Von mir beten. Aber lieber Vater, wir preisen deinen unvorstellbaren, wunderbaren Namen. Wir haben von Tuten und Blasen in diesen Dingen wirklich manchmal keine Ahnung. Aber du legst es uns in unser Herz, in unseren Geist, was dein Wille ist, was du für ein Wesen bist und hast. Was du für wunderbare Heilspläne und Absichten hast, auch wenn wir vielleicht nicht immer alles verstehen, sicher nicht alles verstehen, das ist auch nicht nötig, sondern, wie Paulus sagt, in allem aber die Liebe. Bleibe niemandem etwas schuldig, aber niemandem etwas schuldig, außer der Liebe. Auch wenn wir dabei oft als Trottel angesehen werden, als dumm und naiv, was soll's? Was soll's? Vater, du bist so gewaltig, du bist so groß, du hast so ein Herz, du bist so gerecht, auch in den Gerichten, in den schlimmsten Dingen. Und selbst das Böse wirkt zu deiner Ehre und Verherrlichung, das können wir nicht immer nachvollziehen, aber es ist so, wir halten unseren Glauben daran. Daran, wir ehren dich, erheben dich, preisen deinen Namen alle Zeit und dies in, mit und durch Jeschua, unser Haupt. Amen.